Die Sache verlief ganz anders, als die Zuschauer sich das vorgestellt hatten. Bestimmt 100 Leute waren auf der großen Lichtung am Westhang des Wimbachtals versammelt. Es war später Morgen und die Sonne war bereits so weit über den Watzmann aufgestiegen, dass sie das mittlere Tal des Berchtesgadener Nationalparks fast vollständig in klares, warmes Frühlingslicht tauchte. Auf der Mitte der Lichtung war mit Absperrband ein weitläufiges Rechteck abgesteckt. An der dem Hang zugewandten Seite war es offen, so dass es ein wenig wirkte, als würden dort gleich die erschöpften Läufer irgendeines Bergmarathons in Empfang genommen. Auch die vielen Zuschauer und Fotografen hinter dem Band passten zu diesem Eindruck. Sogar zwei Kamerateams hatten ihre Ausrüstung das lange, vom griesartigen Geröll durchzogene Tal hinaufgeschleppt und sich zu beiden Seiten des abgesperrten Bereichs in Stellung gebracht. Der Jännerberglauf fand jedoch immer erst im Oktober ein Tal weiter statt. Und außer dem Reporter des Berchtesgadener Anzeigers machte dort auch selten jemand Presseaufnahmen. Statt Läufern hatten sich eben zwei Mitarbeiter des Nationalparks von der höheren Hangseite aus dem Rechteck genähert. Sie waren mit einem großen, mit Luftlöchern versehenen Kasten beladen, den sie etwas umständlich unter dem rot-weißen Band hindurch manövrierten und in der Mitte der freien Fläche abstellten. Danach sahen die zwei in die braunen Uniformen des Nationalparks gekleideten Männer zu dessen Direktorin Gerlinde Stoll hinüber. Die große, kräftige Frau mit den strengen Gesichtszügen und der eleganten Strickjacke hatte eben in einer kurzen Ansprache erklärt, warum das bevorstehende Ereignis etwas ganz Besonderes wäre. Doch jetzt stand sie wie alle anderen am Rande des Geschehens und scherzte auf ihre knappe Art mit den örtlichen Lokalpolitikern. Durch ein kurzes Nicken ihres an die Büste einer bedeutenden Staatsfrau erinnernden Kopfes gab sie zu verstehen, dass es losgehen konnte, und die zwei Männer lösten die Riegel, die an der Vorderseite des Kastens angebracht waren. Mehrere der Fotografen erlebten so ein Spektakel nicht zum ersten Mal. Etliche von ihnen waren auf Natur- und Umweltthemen spezialisiert und hatten ähnliche Veranstaltungen auch schon im Pfälzerwald und anderswo beigewohnt. Sie wussten, dass es jetzt darauf ankam, voll da zu sein. Auf Sportmodus, mit dem sich mehrere Bilder pro Sekunde schießen ließen, hatten alle ihre Kameras längst gestellt und hoben sie sich nun ans Auge. Auch die Kameramänner der Fernsehteams waren den raschen Schwenk, zu dem sie vermutlich gezwungen wären, schon mehrmals zur Probe abgefahren und legten den Finger auf den Zoom, damit sie den Bildausschnitt möglichst schnell aufziehen konnten. Alle Gespräche verstummten. Erwartungsvolle Stille legte sich über die Lichtung. Am blauen Himmel kreiste eine kleine Gruppe Alpendohlen, die vermutlich darauf wartete, dass die Menschenmenge sich verzog und sie die Wiese nach liegen gelassenen Semmeln und anderen Leckereien absuchen konnte. Die zwei Männer zogen die vordere Wand des Kastens mit einem Ruck hoch und traten ein Stück zurück. Die geballte Aufmerksamkeit der Anwesenden richtete sich auf die dunkle, rechteckige Öffnung sowie auf das, was gleich mit vorsichtig tastenden Schritten oder, und das hielten die meisten für wahrscheinlicher, in heller, wild über die Wiese flüchtender Panik daraus hervorkommen würde. Doch der Lux, der aus dem Kasten trat, wirkte so gelassen, als käme er gerade irgendwo tief im Wald aus seinem eigenen Bau. Das Tier war so groß, dass ein überraschtes Raunen durch die Menge ging. Mehrere Zuschauer wichen sogar erschrocken einen Schritt von der Absperrung zurück. Die Nationalparkdirektorin hatte erwähnt, dass sich das Männchen, das jetzt etwas über ein Jahr alt war, während seiner Aufzuchtphase ungewöhnlich gut entwickelt hatte. Doch was sich da unter dem Rand der hölzernen Transportbox hervorduckte, wirkte selbst auf einige der anwesenden Experten im ersten Moment eher wie der Vertreter einer bisher unbekannten Großkatze als wie das, was normalerweise bei einem Exemplar der Spezies Lynx des eurasischen Luchses, der auch Nordluchs genannt wurde, zu erwarten war. Unter dem schwarzen getüpfelten Fell, bei dem es sich bereits um das kürzere Sommerkleid handeln musste, traten deutlich die Muskeln hervor und verliehen dem Tier besonders im Bereich von Schultern und Hinterläufen ein auffallend athletisches Aussehen. Auch die Größe der gewaltigen runden Pranken stach noch mehr ins Auge, als es schon bei gewöhnlichen Exemplaren der Fall war. Selbst der Kopf, der im Vergleich zum Körper normalerweise eher klein wirkte, hatte trotz des unverkennbaren Backenbartes und der Pinselohren eine fast löwenartige Schwere. Das schwarze Sendehalsband, das man der wuchtigen Kreatur um den Hals gelegt hatte wie einem Hauskater, hätte beruhigend wirken können, tat es aber irgendwie nicht. Ist es ein Luchs oder ein Säbelzahntiger? Flüsterte der Abgesandte der Berliner NABU-Zentrale seinem Nebenmann zu. Ich hatte schon gehört, dass das Vieh groß sein soll, aber sowas habe ich noch nicht gesehen.
Schau nur, wie er guckt,
erwiderte der Nebenmann ebenfalls im behutsamen Flüsterton.
Sollte es nicht eigentlich so sein, dass er Angst vor uns hat?
Der Luchs war nicht weit von der Box stehen geblieben und ließ den Blick selbstbewusst und forschend übers Publikum schweifen.
Im hellen Morgenlicht funkelten seine schwarz-weiß umrandeten Katzenaugen wie frisch geschliffener Bernstein. So schön sie waren, atmete trotzdem jeder innerlich auf, wenn sie nicht allzu lange auf der eigenen Person verweilten.
»Er hat wohl noch nicht gefrühstückt«,
scherzte einer der Fotografen, worauf ein erleichtertes Lachen durch die Runde ging. Genau in dem Moment setzte sich der Luchs in Bewegung und begann, die Zuschauer in der tiefer gelegenen Längsseite abzulaufen. Bei jedem geschmeidigen Schritt zeichneten sich die dicken Muskelpakete ab. Auch Miene und Blick wirkten auf kurze Distanz noch ehrfurchtsgebietender. Die ganze tierhafte Anmut und Kraft des Geschöpfes, das man hier hatte freilassen wollen wie einen Stallhasen, trat hervor und hatte aus nächster Nähe einen weit stärkeren Effekt, als sich die Zuschauer vorm Fernseher später vorstellen konnten. Selbst die leidenschaftlichsten Vertreter der These, dass Menschen von Luchsen und anderen Rückkehrern in deutsche Wäldern keinerlei Gefahr drohe, machten vorsichtshalber ein, zwei Schritte nach hinten.
»Keine Angst, der tut Ihnen nichts«,
rief die Rektorin Stoll über die Lichtung. Das hörte sich in den Ohren der meisten Betroffenen jedoch so sehr nach dem an, was auch die Besitzer von bissigen Hunden immer wieder gerne behaupteten, dass es die Unruhe eher noch beförderte. Es war wirklich, als würde es in den Reihen der Zuschauer nach etwas suchen. Auf der anderen Seite wich das Publikum zurück, als sich die etwas zu stark nach Raubkatze aussehende Wildkatze näherte. Und verhielt sich damit genau so, wie man es laut jeder Luchsbroschüre gerade nicht tun sollte. Nur ein Kameramann bewegte sich nicht von der Stelle. Entweder fühlte er sich hinter dem Stativ, auf das er seinen Profi-Camcorder geschraubt hatte, sicher, oder er wollte seine Aufnahme nicht verderben. Der Luchs blieb genau vor dem Kameramann stehen. Er reckte den Kopf, legte ihn etwas schief und schien geradewegs in das mit einer quadratischen Sonnenblende ausgerüstete Objektiv zu blicken.
»Respekt, Frau Stoll«, sagte einer der Lokalpolitiker, die neben der Parkdirektorin standen. »Den haben Sie aber gut trainiert.«
Diesmal lachte jedoch niemand, weil alle wie gebannt auf die unglaubliche Szene starrten, die sich vor ihren Augen abspielte. Der Luchs hatte sich leicht geduckt, sodass sich die eindrucksvollen Partien an Gesäß und Schultern noch stärker vorwölbten. Vom Anlegen der Ohren begleitet, wirkte die Bewegung so gelassen und unaufgeregt wie bisher die ganze eigenartige Parade des faszinierend anmutigen Geschöpfes. Doch musste man kein Luchsexperte sein, um zu wissen, was sie bedeutete. Die Raubkatze setzte zum Sprung an.
»Was ist der Super-GAU?«
murmelte der Berliner Nabumann, der sich vorhin schon gefragt hatte, ob es angesichts der Ängste der örtlichen Bergbauern wirklich so klug war, hier ausgerechnet so ein Monstrum auszusetzen.
»Und ich bin dabei. So eine Scheiße.«